Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt mit mir die Psalmen auf. Psalm 8. Wir werden eine kurze Pause aus unserer Serie über den Römerbrief nehmen und betrachten hier im Psalm 8, wer Gott ist, und betrachten uns im Licht seiner Herrlichkeit und Majestät. Psalm 8. Hört die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Dem Vorsänger auf der Gittit, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen. Das Wort des Herrn, lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du redest und dass deine Worte ewiglich bestehen. Und dass du diesem Psalm, dass dieser Psalm eine Ermutigung sein kann heute Morgen, dieser Psalm Davids, dich zu erkennen in deiner Herrlichkeit, und dass wir dich sehen und dir uns nahen und deine Liebe für uns auch sehen. Segne uns, himmlischer Vater, wie wir dein Wort betrachten. In Jesu Namen bitten wir es. Amen. Wie oft sitzt du einfach nur da und denkst über Gott nach? Denkst einfach nur ganz konzentriert, ganz fokussiert, tief über Gott nach, an ihn, seine Person, seinen Charakter, seine Taten. Seht ihr, wenn wir zum 8. Psalm kommen, dann ist es das, was David hier tut. Es ist kein komplizierter Psalm. Manche sagen, er ist hier als Theologe. Aber was ist denn Theologie? Theologie ist Nachdenken über Gott. Es ist, wie ich denke, ein Abendpsalm. David bedenkt Gott, er denkt über die Werke seiner Hände, er erwähnt den Mond und die Sterne, er erwähnt nicht die Sonne. Wer weiß, vielleicht ist er auf dem Dach seines Hauses oder er ist auf einem Pferd abends reitend. Vielleicht macht er einen Spaziergang. Aber sein Herz ist fokussiert auf seinen Gott. Und wann immer wir das in David sehen, da ist diese wunderbare Wirkung, die es auf ihn hat, nämlich, dass es ihm Ordnung in sein Leben bringt. Es fängt damit an, wer Gott ist. Und dann von dort kann David sich selbst auch betrachten. Als er die gewaltige Person Gottes sieht, dann sieht er, wie klein er ist. Und durch das Zeugnis von Gottes eigenem Wort begreift David, wer er in den Augen Gottes ist, als Geschöpf. Wie wir das gemeinsam betrachten, möchte ich, dass wir mit David diesen Weg gehen, des Nachsinnens, dass wir den Vorläufer Christi uns hier einladen lassen auf diesen Abendspaziergang. Denke über deinen Gott nach und denke darüber nach, wer du bist. 5 Dinge. Lass mich eine 5 Punkte der Predigt machen. Fünf Dinge möchte ich aufzeigen aus diesem Abschnitt. Die richtig definierte Beziehung mit Gott. Zweitens, eine Sicht auf Gottes übergroße Macht. Das dritte, Vers 3 und 4, oder 4 und 5, die ernüchternde Sicht auf uns selbst. Die ernüchternde Sicht auf uns selbst. Die Verse 6 bis 9, ein klares Verständnis, zu was Gott uns geschaffen hat. Ein klares Verständnis, zu was Gott uns geschaffen hat. Und Vers 10, ein Leben des gut begründeten Lobpreises. Ein Leben des gut begründeten Lobpreises. Vers 1. Ihr nehmt vielleicht wahr, wie ich das gelesen habe. Ich habe nicht nur begonnen mit Herr, unser Herrscher, sondern ich habe mit der Überschrift angefangen. Diese kurze Überschrift des Kontexts dieses Psalms. Nicht alle Psalmen haben diese Überschrift, aber dieser Psalm hat es. Und es zeigt uns vielleicht, welche Melodie es hat oder welche Art es gesungen werden soll. Aber hier steht gemäß auf der Gittit. Wir wissen nicht genau, was das heißt. Vielleicht ist das eine besondere Melodie oder ein Style. Wir denken nicht, dass es ein Instrument ist, denn dann ist es komplett in Vergessenheit geraten. Wir denken, dass es eher eine Melodie ist. Und es ist ein Psalm Davids, das ist der Autor. Das ist im originalen hebräischen Text auch enthalten, deswegen ist das ein Teil des inspirierten Textes. Lasst uns das sagen als Leser des Bibels, ignoriert diese Überschriften nicht, denn es ist Teil des inspirierten Textes. Und ich denke, es ist sehr lehrreich, wer dem Psalm und warum er dem Psalm es manchmal geschrieben hat. In Vers 2 kommen wir jetzt in den eigentlichen Psalmtext. Wir sehen, wie eine gut oder eine richtig definierte Beziehung mit Gott aussieht. Als Psalmleser, da springen wir vielleicht hier drüber, wir überlesen das, aber das sollten wir nicht. Lest eure Bibel langsam und mit Bedacht. Das erste, was David hier schreibt, ist, Herr, unser Herrscher. Herr, unser Herrscher. Und im Englischen denkt man, also vielleicht, Übersetzungen sagen auch Herr, unser Herr, aber im originalen Hebräisch steht hier, das erste, was gesagt wird, ist, ist Jehova, ist in der Übersetzung der Name Herr mit Großbuchstaben. Das deutet darauf hin, dass hier der Bundesname Jahwe gemeint ist, den Gott seinem Volk offenbarte. Und dieser Name ist voll von Bedeutung. Wenn ihr das im Alten Testament seht, dann ist das ein Zeugnis von allem, was Gott getan hat in seiner Beziehung mit seinem Volk. Das ist die ganze Geschichte, die in diesem Namen liegt. Meine Professoren haben das gern gesagt, dieser Begriff ist schwanger von großen Bedeutungen und Informationen. Der Kontext des Namens, des Bundesnamens Jahwe, wo kommt der Name her? Ja, vom brennenden Dornbusch, wo Mose Gott gefragt hatte, wen soll ich sagen, hat mich gesandt? Der Ich Bin hat dich gesandt. Es beschreibt hier seine ewige Person. Er ist, er braucht nicht einmal einen Namen. Er ist der Ich Bin. Er braucht auch keinen Lobpreis, denn er ist einfach. Er ist. Das ist der Beginn dieses Namens, den er seinem Volk offenbart. Und dieser Name bekommt dann auch eine Bedeutung, dass er die Treue Gottes gegenüber seinem Volk zeigt. In seiner Erlösung Israels aus der Sklaverei Ägyptens. Gott geht weiter. Und die ganze Geschichte seiner persönlichen Beziehung mit Israel, in ihrer Mitte lebend als eine Feuerwolke oder eine Wolke des Rauches, die Wellen des Roten Meeres, die geteilt wurden und mitten in die Wüste hinein, wo er sein Volk ernährt hat und wo er ihnen Verheißungen gegeben hat, wo er mit ihnen eine Beziehung führte und seine Gegenwart in ihnen, unter ihnen lebte, in der Stiftshütte und später im Tempel. Und so, wenn David und ein Israelit oder ein Israelit diesen Namen hört, dann sehen sie diese ganze Geschichte vor sich. O Herr, du bist der Ewige. Du hast mich gekannt von Ewigkeit her. Du hast mich geliebt und du bist so freundlich, mich zu züchtigen. Dieser Gott, der mit mir ist, das ist der Gott, zu dem ich hier spreche. Der gut war, gerecht, liebend, persönlich und ewig. Das ist der Beginn, den David hier in seinem Gebet hat. Jahwe, Herr, der Gott des Himmels, der Gott, der mit seinem Volk eine persönliche Beziehung hat. Wer bist du für uns? Du bist der Herr. Herr, unser Herrscher. Jahwe, unser Herrscher. Der Herrscher, Adonai. Vielleicht kennt ihr diesen Begriff. Adonai ist ein Titel, wo Gott hier seine Autorität und seine Gegenwart inmitten seines Volkes anspricht. Das ist nicht nur locker gemeint, sondern er sagt, Jahwe, du bist der, dem ich mich unterordne, unterwerfe. Du bist der Hochkönig des Himmels. Du bist hier und ich bin hier mit dem Gesicht auf der Erde. Du bist der Herr meines Lebens und der Herr des Lebens deines Volkes. Und diesen Herrn spricht David hier an. Denkt an den ersten Punkt. Eine korrekt definierte Beziehung. Das ist hier bei David der Fall. Und das ist die Grundlage, auf der er diesen Abendpsalm beginnt, den er dem Herrn gesungen hat. Dass der Herr immer gut war und dass er sein Meister ist. Sein Herrscher. Und ich sage euch nochmal, das richtig zu verstehen ist so wichtig. Es ist so viel wichtiger, als ihr das jetzt kurz begreifen könnt. Wir sehen das nämlich alle Zeit falsch. Wir definieren die Beziehung des Geschöpfes zum Schöpfer, als wäre es so eine wellenförmige Sache sein, dass wir immer auf und ab, und anstatt dass wir sehen, dass wir hier demütig vor Gott stehen. Wie komme ich drauf? Ich denke, du bist vielleicht wie ich und dass du oft denkst, du hast mehr Macht in deinem Leben, so wie ich denke, ich habe so viel mehr Power, Macht in meinem Leben, als ich es wirklich habe. Ich denke, ich weiß, was das Beste ist für mich und ich denke, dass ich die Macht habe, das auch zustande zu bringen. Und wie bin ich so sicher darüber? Wegen meiner mit Sorge und mit sich Sorgen machen und so viel nachdenken. Und ich bin einer, der so oft seine Begrenztheit sehen muss, seine Schwachheit. Heute Morgen, als ich aufgewacht bin und gesehen habe, es schneit, habe ich gedacht, ich kann nicht einmal das Wetter kontrollieren. Und wie ist deine Beziehung mit deinem Gott? Siehst du dich auf dem Thron? Denkst du, du bist der, der alles erhält, der alles in der Hand hat? Und du bist der Kapitän deines Schicksals. Ist das dein Blick? Aber dieser Psalm zeigt uns, nein. Dieser Psalm will uns zeigen, was richtig ist, was du sein sollst vor deinem Gott. Und es ist ganz einfach, wie David es hier sagt. Herr, ich blicke auf dich viel mehr als auf mich. Jahwe, du bist mein Herrscher, mein Herr, mein Bewahrer. Du hast deine Hand am Ruder meines Lebens. Wenn mein Leben sich umwendet, dann bist du es, der mein Schiff lenkt. Ich bin nicht der Meister, ich bin nicht der festlegt, was für mich gut ist, sondern du bist es. Und das ist gut und das ist richtig so. Und wenn wir das in unseren Gedanken haben, und wenn das in unsere Herzen geht, dann werden wir so viel mehr bereitet sein für die Nöte dieser Welt und dieses Lebens. Und auch die großen Siege zu empfangen und Gaben, die Gott uns gibt, sodass wir auch dankbar sein können. Eine korrekt definierte Beziehung mit Gott resultiert aus einem einfachen Nachdenken über wer Gott ist. David fängt hier an und dann bringt er Beweise vor, Gründe, warum du und ich den Herrn des Himmels, als den betrachten sollten, der unser Leben lenkt und seine Hand über uns hält. Vers 3 und 4 sehen wir einen Blick auf Gottes durchdringende Macht, transzendente Macht. Wenn ich eine Predigtgliederung schreibe, dann versuche ich es immer bedeutsam zu schreiben, nur ein paar Wörter, aber das ist jetzt schwierig, denn es sind große Dinge, die diese Gruppe von Versen ausdrückt. Der zweite Teil von Vers 2. Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Und das ist ganz natürlich, wie David hier über Gott nachdenkt. Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde? Verstehst du, was das heißt? Ich denke, wenn wir hier majestätisch oder herrlich nehmen, dann heißt das bei uns nur eindrücklich. Also wenn wir sagen, diese Berge sind herrlich oder der Hamburger oder das Brot war herrlich, der herrliche Schinken war drauf oder was weiß ich. Aber wenn David hier von Herrlichkeit spricht, dann spricht er von Majestät, von Macht, von Herrlichkeit. Es ist die Sprache von königlicher Hoheit. Wenn er sagt, dass der Herr majestätisch und herrlich ist, dann meint er, dass sein Name herrlich ist. Alles, was ihn betrifft, ist herrlich. Seine Fülle, sein Sein, sein Charakter. Wenn wir in der Bibel über den Namen reden, dann reden wir über den Charakter. Alle Eigenschaften, alle Taten, die Personalität einer Person. Er sagt, dein Charakter, dein Name ist herrlich. Du bist vollkommen und du bist unergründlich. Deine Perfektion, deine Vollkommenheit ist unergründlich. Und er ist nicht nur majestätisch über Israel im Nahen Osten des Altertums. Nein, es ist die ganze Erde. Das ist ein Unterschied. Vor allem im Tag Davids, da gibt es keinen weltweiten Gott. Es gibt große Imperien, aber kein weltweites Imperium. Es gibt kein Imperium, kein Reich, das sich über die ganze Erde erstreckt. Aber das sagt David hier von Gott. Er sagt, du bist der absolute Herrscher bis an die Enden der Erde. Die ganze Schöpfung ist von dir beherrscht. Und dann geht er noch weiter. Nicht nur die ganze Erde, nicht nur die Berge und die Seen, sondern auch die Himmel über ihm. Wie er im Vers 1 sagt, du hast deine Hoheit über die Himmel gesetzt. Noch darüber. Und wenn du Himmel in der Bibel liest, dann denkst du vielleicht, was auch immer deine Wahrnehmung von Himmel ist, denkst du vielleicht das gesegnete Leben nach dem Tod. Der Platz, wo Gott ist, und die Schrift redet über den Himmel, also wo die Erwählten verbringen, bis sie den Herrn der Herrlichkeit auch dann treffen. Aber wenn er hier über das Wort über gebraucht, es heißt ja auch im Hebräischen die Wasser über. Und hier in Vers 4 geht er ja noch auf den Mond und die Sterne ein, die Heere des Himmels. Er sagt also, Herr, deine Herrlichkeit ist über, ist größer, ist gewaltiger, voller, mehr als man verstehen kann, als das Universum. Als hätte David in den Tiefen der Erde nachgedacht und kann einfach nicht mehr verstehen, wo Gott sei. So groß ist Gott, oder wie Gott sei. Du bist so herrlich, o Herr. Du bist mehr, als wir wahrnehmen können. Du bist überwältigend in deiner Macht. Du bist jenseits aller aller Maße. Deine Macht ist gewaltig. Du bist unser Schöpfer. Du bist herrlicher als deine ganze Schöpfung. Und ich möchte sagen, Christen, wenn ihr nie nachgedacht habt über den Charakter und die Person Gottes und die Eigenschaften Gottes, bis ihr an das Ende eures Denkens kommt, dann lade ich euch ein, das zu tun. Es braucht vielleicht 2 Sekunden, wenn du wirklich an Gott denkst, zu denken, wow. Selbst die Dinge, die ich denke, wo ich ein wenig nachdenke, wer du bist, die sind unvollkommen und sind unvollständig. Und sie sind doch nur eine Analogie. So viel größer bist du. Als die größten Versuche meiner Wahrnehmung. Du bist der unbegreifliche Gott. Und in deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit. Das ist das, was David hier sagt. Aber in Vers 3 wendet er das an. Er kommt wieder vom Himmel herab. Von der größten Kreatur, die man nur wahrnehmen kann. Also das größte Geschaffene, der Himmel. Bis zu den kleinsten Geschöpfen. Den kleinsten der Kleinen, die Babys und die Säuglinge, die Kleinkinder. Die säugenden Kleinkinder. Oder saugenden Kleinkinder. Er wiederholt das immer wieder. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Das wird immer wieder in der Schrift wiederholt. Auch von Jesus, als er die Pharisäer zurechtweist, weil sie ihn beschimpfen, dass er einen Mann am Sabbat geheilt hatte. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Um deiner Bedränger willen. Was bedeutet das eigentlich? Sind Babys evangelistisch? Was machen wir mit diesem Text? David sagt, du bist ein so großer Gott, du brauchst keine starken Männer. Du bist ein Gott, der so groß ist, du brauchst keine Champions. Du brauchst keine Philistin Goliath. Du kannst auch mit dem Hirtenjungen David arbeiten. Du brauchst nichts von deinen Geschöpfen. Aber du bist, dir gefällt es, deine Geschöpfe zu gebrauchen, um deinen Willen auszuführen. Erinnert ihr euch, warum Jesus in Matthäus 21 die Pharisäer mit diesem Vers zurechtwies? Weil kleine Kinder Hosanna gerufen haben. Kleine Kinder haben beim Einzug in Jerusalem Hosanna gerufen. Sie haben ihn gelobt. Und was sagt Jesus? Ihr gelehrten Männer, ihr Größten unter den Israeliten, Gott hat das gewählt, was lächerlich vor der Welt ist, um die Starken zu Schande zu machen und zu beschämen. Gott ist so groß, er braucht nicht die Stärke von irgendjemandem von uns, weder von mir noch von dir, um seinen heiligen Willen auszuführen. Ist das nicht etwas, was wir immer und immer wieder hören müssen? Ich muss das als Amtsträger hören. Das ist Gott gefällt nicht, ich brauche dich nicht. Ich brauche deine Gaben nicht, ich brauche deine Predigt nicht, ich brauche deine Personalität nicht. Du bist unwichtig. Aber es gefällt mir, dich in deiner Schwachheit zu gebrauchen. Mit deiner plappernden Zunge und deinem kindischen Verständnis. Mir gefällt es, deinen Dienst zu gebrauchen. Aber ich bin der Gott, der alle Macht hat. Und mein Wille wird absolut sicher zustande kommen. Im Leben meiner Geschöpfe und inmitten all der Schöpfung. Es wird passieren. Wie herrlich ist es, dass unserem Gott gefällt, uns als schwache, demütige, stolpernde, schwache Menschen zu gebrauchen. Die Verse 4 und 5. Hier bekommen wir eine ernüchternde Sicht auf uns selbst. Ich habe das kürzlich in der Predigt erwähnt. Wir müssen uns auf den Kontext beziehen, wenn wir auf die Verse 4 und 5 und 6 kommen. Vielleicht ist David auf seinem Dach. Vielleicht ist er auf einem Ausritt, vielleicht ist er doch tagsüber unterwegs und denkt an den Nachthimmel. Aber es ist hier das Bild, als würde er in die Sterne blicken. Hast du das jemals gemacht, in die Sterne geblickt? Wenn deine Erfahrung so ist wie meine, als ich ein Kind war, einen Meteorregen zu sehen und du fühlst dich fast, als würdest du blind werden. Du konzentrierst dich auf einen Stern und dann siehst du noch mehr und mehr Sterne. Als hättest du wärst in einem Süßigkeitenladen, wo du viel zu viel Auswahl hast. Wenn du siehst, was da oben ist, diese Majestät Gottes, wenn ich deinen Himmel betrachte, Vers 4, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, die du an ihren Platz gestellt hast. Diese gewaltige Schöpfung, diese prächtige, herrliche, wunderschöne Schöpfung. Und David sagt, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Er fühlt sich so klein. Winzig, kleiner als ein Kind. Unbedeutsam in sich selbst. Und er ist voll von Demut, er ist gedemütigt. Angesichts der Größe dieser herrlichen, prächtigen Schöpfung, die Gott mit nur seinem Finger an ihren Platz gestellt hat. Habt ihr 1. Mose 1 gelesen, wo es über die Schöpfung geht? Lasst uns das durchsehen und wie der Herr Tag und Nacht schafft und dann ganz nebenbei und er hat auch die Sterne gemacht. Und ich habe noch ein bisschen Sahne auf den Kuchen gemacht. Oder Streusel. Und David denkt daran und ist beeindruckt. Er ist beeindruckt. Er denkt an sich selbst natürlich, der an sich selbst denkt, den großen Bekenner von Sünden, der die Dunkelheit seines Herzens kennt und es hier im Gottesdienst, im Lob darbringt. Er denkt an seine Schwachheit, seine Untreuen. An das denkt er natürlich. Und es ist nicht nur so, dass er erstaunt ist über die Größe des Werkes Gottes, aber das, was ihn beeindruckt, das, was ihn so umhaut, ist, dass Gott sich um ihn sorgt und dass er ihn kennt. Das erstaunt David. Nicht nur, dass er sich klein fühlt, sondern er staunt darüber, dass in all diesem sein Gott ein Auge auf ihn hat. Vers 5. Was ist der Mensch? Wenn man das alles anblickt, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Dass du überhaupt weißt, dass ich existiere inmitten all dieser Große, dass du überhaupt an mich gedenkst. Meine Nöte, meine Siege, meine Versagen, dass du mich erkennst, dass du mich kennst. Ein König, aber doch nichts verglichen mit diesem, dass du mich kennst. Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Nicht nur kennt der Schöpfer ihn, dass er existiert, sondern er ist in seiner Vorsehung involviert in sein Leben, ihn zu kleiden, ihn zu füttern, zu ernähren und zu ermutigen. Und wenn du nie darüber nachgedacht, dass du darüber nachgesinnt hast, wenn dein Gebet nur ist, das sind die 50 Sachen, die ich möchte, und hier 5 Gründe, warum ich die verdiene, dann lass mich dich ermutigen, mit David hier über die Schöpfung nachzudenken und gelenkt zu werden zu einer Ernüchterung über die kleine Person, die du bist, dass du das erkennst, wer du bist, wer ich bin. Und dass du mit einem offenstehenden Mund da sitzt, voll von Staunen, dass die Bibel sagen kann, du bist der Augapfel Gottes. Dass du dir ins Gedächtnis rufst, als Gott uns geschaffen hat, da hat er uns in seinem Ebenbild geschaffen und nach seiner Art. Nicht nur ist sein Auge auf dich gerichtet, sondern er liebt dich. Er sorgt für dich. Er sorgt sich um deine Nöte und Schmerzen. Er sorgt sich über den schmerzenden Zeh, als du dich an der Couch angeschlagen hast. Er sorgt sich über deine Rückenschmerzen, über deine leichte Reizbarkeit oder über deine Arbeit, wo du mit Details Schwierigkeiten hast und all die Probleme und Schwierigkeiten deines Lebens. Und inmitten all von dem liebt er dich. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist nicht nur so, dass Gott von dir weiß, sondern er sorgt sich für dich. Und er hat selbst Fleisch angenommen und ist unter uns gewandelt und hat deine Strafe auf sich genommen am Kreuz für deine Sünde. Dass er dich, seine Tochter, seinen Sohn, sein geliebtes Kind nennen kann. Das ist eine ernüchternde Sicht. Und es kommt nur zustande, wenn wir lange über die Person und das Werk Gottes nachdenken. In den Versen 6 bis 8 bekommen wir ein klares Verständnis, wozu Gott uns geschaffen hat. Und wie du das hier siehst, als würden wir hier eine Hilfe bekommen von 1. Mose 1 und 2. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel oder als Gott. Nicht nur die Engel, sondern Gott. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt. Dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Lass uns da hineintauchen. Und ich möchte sagen, in diesem Abschnitt möchte ich eine allgemeine und eine besondere Anwendung vorbringen. Etwas, was generell gesagt wird über alle Menschen. Und dann gibt es eine besondere Anwendung, die nur auf Christus hin zutrifft. Lass uns Vers 6 beginnen. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Das ist eine sehr interessante Sache. Das ist so gewaltig, so herrlich, dass es erschreckend ist. Ich denke, jeder von uns in unseren sündigen, schlimmsten Momenten würde sagen, wir sind nicht nur ein bisschen niedriger als Gott, sondern so groß wie Gott ist, wie er auf seinem Thron sitzt. Wir wollen uns nicht nur ein bisschen geringer als Gott sein, sondern wir wollen so selber Gott sein, auf unserem Thron sitzen. Und manche sagen, ich bin sehr nah an meinem Schöpfer. Und das ist eine andere Weise, wie die Bibel ausdrückt, dass es geht hier um die Realität, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Du und ich seid nicht einfach nur Geschöpfe. Wir sind Geschöpfe, aber wir sind keine Tiere. Wir sind nicht einfach wie das Tier, der Hund, die Katze, der Fisch. Aber ich habe Leute getroffen, die sich wie Affen benehmen. Oder Leute, die sich kaum um sich selber kümmern können. Die sind dann wie abhängige Tiere. Aber du bist in der Art Gottes geschaffen, im Ebenbild Gottes. Denn wer ist Gott? Er ist heilig. Die Schrift sagt uns immer und immer wieder, dass niemand Gott sieht, außer er ist heilig. Denn du sollst heilig sein. Ihr sollt heilig sein, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Das wird in der Schrift dauernd betont. Ein wenig geringer als Gott. Und was Zweites, was im Text gesagt wird? Wie Gott uns geschaffen hat, dass wir mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt sind. Mit Herrlichkeit und Ehre. Wer trägt Kronen? Könige und Königinnen. Herrscher tragen Kronen. Die letzte Woche, als ich aus der Amerika gekommen bin und ich war in London sehr lange, da war ich im Westminster, das jeder Presbyterianer tun würde. Ich war in der Westminster Abbey. Und ihr geht natürlich rein. Und da sind überall Könige und Königinnen. Überall sind da irgendwie Du kannst kaum über die Steine laufen, ohne über irgendeinen verstorbenen König zu laufen. Es ist so interessant. Wenn du dieses Gebäude verlässt, wie sie es organisiert haben, der Pfad, auf dem man hinauskommt, aus diesem großen Komplex der Westminster Abbey, du gehst am Thron vorbei. Der Thron, wo sie immer die britischen Monarchen krönen. Ihr blickt auf der rechten Seite ist der Geschenkeshop. Und dann fragt man sich, warum ist der Thron nicht an einem mehr besonderen Platz? Das ist nur so ein Stuhl mit ein paar Löchern. Wie kann die Queen drauf sitzen, ohne das zu zerbrechen? Oder der König jetzt? Das ist ein uralter Stuhl. Es ist ein Symbol der Monarchie und das sollte uns zum Nachdenken bringen. Zumindest ein bisschen. Gott hat uns gemacht, wie er in der Herrschaft und der Sorge, in der Kontrolle über seine Schöpfung. Er sagt weiter, alles hast du unter seine Füße gelegt. Eine Art Autorität, wie Adam sie hatte. Er hat jetzt allen Kreaturen, Geschöpfen Namen gegeben. Er hat echte Autorität und Herrschaft, aber auch Verantwortlichkeit ausgestrahlt. Die Sorge um all diese Geschöpfe und das Leben zu schützen und sie verantwortlich vor Gott zu betreuen für seine Ehre und seine Herrlichkeit. Ich möchte dir sagen, Christ, ich möchte mit dir reden, auch mit dir, Besucher. Wie geht es dir, wie fühlst du dich mit dir selbst? Wie siehst du dich, wenn ich zu dir komme und dich frage, was ist deine Rolle im Leben? Was sollst du im Leben tun? Dann sagen manche, Gott hat mich geschaffen, um eine Krankenschwester zu sein, ein Soldat, ein Prediger. Gott hat mich geschaffen, ein Programmierer zu sein. Gott hat mich geschaffen, 1000 verschiedene Dinge. Meine Kinder würden vielleicht sagen, Gott hat mich gemacht, um Pastorat zu studieren. Und manche sagen vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin ein Wurm. Ich bin so gering. Ich bin in nichts wirklich gut. Ich bin nicht sicher, dass ich irgendwas wert bin. Ich weiß nicht, wozu Gott mich geschaffen hat. Und in dem Leben, was wir leben, auch die Welt, vielleicht bist du völlig verwirrt über, wozu Gott dich geschaffen hat. Und das ist eine der Dinge, die so viele Leute rechts und links und hoch und runter schmeißt. Nicht nur wissen, dass Gott dich gemacht hat, zu sein wie er, als Vizeregent, dass man eine königliche Herrschaft auf der Erde ausübt. Du bist kein Schmutzstück. Du bist kein verrotteter Apfel. Du bist sein Prinz. Du bist seine Prinzessin. Und jeder Tag deines Lebens solltest du leben, als würde der König dich lieben. Und dich umsorgen. Und kommt, und du sagst jedem, mein König kommt. Und er ist fast hier. Und du musst dich vor ihm niederbeugen. Und ihn als Herrn verkündigen. Dazu wurdest du geschaffen, Christ. Ich sagte vor einem Moment, dass es eine Anwendung hat, die allgemein ist, aber auch eine besondere Anwendung. Aber Pastor, wie kommst du dahin? Naja, so macht es die Bibel im Neuen Testament. Besonders dieser Abschnitt wird besonders auf Christus, auch 1. Mose. Es geht um Jesus Christus, der Mensch, Gott im Fleisch, inmitten seiner Schöpfung. 1. Korinther 15, 27. Alle Dinge sind ihm unterworfen. Alle Dinge sind unter seine Füße gelegt. Das handelt von Jesus. Du hast mir gerade die ganzen allgemeinen Dinge gesagt. Aber all diese generellen Dinge sind vollkommen und in Fülle in Christus. Er ist der Mensch. Er ist der das in vollkommener Menschlichkeit erfüllt. Er ist der, ohne den Schatten eines Zweifels, den die König nennen können. Er sitzt auf dem Thron Davids, nicht ein alter, verlotterter Thron von britischen Monarchen, sondern ein goldener Thron mit einer goldenen Krone. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und er wird alles zurechtbringen. Und er gibt uns einen Gedanken über diese souveräne Macht und Herrlichkeit, die er hat. Wir haben keine Herrlichkeit, keine Macht über ihn. Er hat den Tod selbst besiegt. Er hat den Tod zu Tode gebracht in seinem Tod. Und so möchte ich sagen, Christen, wie du nachdenkst über Gott und diesen Ruf der Schrift hörst, wer du sein sollst, dann verschwende nicht die Aufforderungen der Schrift und erkenne nicht, dass sie für dich die Darstellung Christi in seiner Fülle dir vorhalten. Die ganzen Imperative, die Befehlsworte der Schrift. Sie rufen dich auf, wer du sein sollst, aber sie zeigen uns gleichzeitig, wer Christus in Fülle ist. Übersieh das nicht. Was ist die Anwendung? Denke sehnsüchtig an ihn. Ahme ihn nach. Liebe ihn. Lebe ihm nach. Und dann beenden wir das mit Vers 10. Und du liest Vers 10. Und du denkst vielleicht, das ist eine Wiederholung von Vers 1. O Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Das ist wie so ein Rahmen, oder? So, dass so nochmal eine Zusammenfassung ist. So eine Zusammenfassung von dem, was in Büchern oft drin steht. Aber ich möchte nochmal ermutigen, lest deine Bibel langsam. Das ist nicht einfach nur ein Abschiedssatz. Nee, das ist Lobpreis, der Gott angemessen ist, wegen all dem, was wir bereits betrachtet haben. Es ist die angemessene Reaktion, ein Leben des gut begründeten Lobpreises. So kannst du Vers 10 verstehen. O Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Es ruft dem König des Himmels zu. Aus den Tiefen der Erde und den Höhen der Berge. Wie herrlich bist du. Du bist mein Herr. Und ich möchte dich verherrlichen. Das ist ein Lobpreis. Es ist die Verherrlichung Gottes. Und wieso zeige ich euch das? Ich bin überzeugt, dass du, wie ich bin, bist. In manchen Gottesdiensten habe ich gesagt, du hast gesungen, vielleicht auch hier, du hast die langen Gebete ertragen und du hast versucht, während der langweiligen Predigt wach zu bleiben. Du hast Mühe gehabt, durchzukommen. Ah, wir sind doch fast am Ende, Pastor. Das letzte Wort ist nahe. Jetzt komm endlich zum Schluss. Und du gehst durch das Leben und spielst nur Lobpreis, ohne wirklich ein Herz zu haben, das davon überzeugt ist, dass Gott diesen Lobpreis auch verdient. Und ich möchte mit dir ringen, Christ, mit euch Christen, dass ihr über Gott nachdenkt, dass ihr wirklich Gott betrachtet habt und euch heiß gebetet habt und dass ihr euch leer gebetet habt, dass ihr Gott preist mit allem, was ihr habt. Euer Lobpreis, dein Lobpreis gegenüber Gott sollte in Nachdenken über seine Herrlichkeit, über seine Majestät, seine Macht geschehen und seine Liebe zu dir. Und es sollte kommen aus einem aufrichtigen Herzen. Und ich rufe euch dazu auf, Christen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für all deine wunderbare Herrlichkeit, dass selbst wie wir über dich geredet haben, dass unsere besten Worte doch nur ein schwacher Schatten sind. Und wir bitten dich, dass du uns befähigst, dich zu lieben und dich in der Herrlichkeit zu erkennen, die du in der Schrift offenbart hast. dass wir deine wunderbaren Werke der Schöpfung sehen, dass wir dich erkennen, auch in den wunderbaren Verheißungen deines Bundes, dass wir dich wahrnehmen in deiner Fülle, in der Person des ewigen Sohnes, der Fleisch wurde und unter uns wandelte. Lass uns seine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater. Lass uns sein Kommen erwarten, sein Wiederkommen. Und lass uns zur Ehre und gemäß der Majestät als Söhne und Töchter leben. Wirke du in uns, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.